Am nächsten Morgen. Ja, es war interessant und aufregend gewesen, mal bei einer großen Tageszeitung in einer Stadt mit mehr als 30.000 Einwohnern zu arbeiten. Doch schlussendlich hatte es Sven Bittner dann doch zurück nach Ostfriesland, seine Heimat, gezogen, als er davon gelesen hatte, dass bei der Emder Zeitung ein Posten als stellvertretender Chefredakteur ausgeschrieben worden war. Gerade war die Meldung hereingekommen, dass man einen toten Jungen auf Langeoog gefunden hatte. Er sollte darüber schreiben. Und so schloss sich der Kreis und er konnte wieder Kontakt zu Eva Sturm aufnehmen, mit der er kurze Zeit gerne und intensiv zusammengearbeitet hatte. Motiviert griff er zum Telefonhörer und rief in der Dienststelle auf der Insel an. Er sah auf dem Display, dass das Gespräch weitergeleitet wurde auf ein Handy. Vermutlich ihres, doch es nahm niemand ab. Bestimmt ist sie noch mit der Befragung von Zeugen beschäftigt, dachte er und sah sie förmlich vor sich, wie sie die Stirn in Falten zog, weil sie Menschen grundsätzlich nicht traute. Ja, die Zeit mit Eva war für ihn in guter Erinnerung geblieben. Er freute sich schon darauf, sie wiederzusehen. Er packte ein paar Sachen zusammen und machte sich auf den Weg zum Fähranleger in Bensersiel, um nach Langeoog rüberzufahren. Vorher allerdings machte er noch einen Abstecher in der Dienststelle in Wittmund. Das erwies sich im Nachhinein als sinnvoll, weil er dort nämlich von einem Beamten erfuhr, dass Eva Sturm auf dem Festland war, um eine Spur in Bremen zu verfolgen. Als er wieder im Wagen saß, rief Bittner noch einmal bei Eva an. Doch sie ging immer noch nicht ans Telefon. Das fand er nun allerdings merkwürdig, weil er ja wusste, dass sie gar nicht auf der Insel beschäftigt war. Wieso nahm sie nicht ab? Er machte es wirklich nicht gerne, aber seit einiger Zeit hatte er sich so ein Programm auf sein Handy geladen, mit dem er andere Empfänger orten konnte, wenn sie entsprechende Einstellungen an ihrem Handy nicht geändert hatten. Und da er wusste, dass Eva sich nicht um die Technik ihres Mobiltelefons scherte, hatte er schon nach kurzer Zeit ein Signal. Und es kam nicht aus Bremen. Nein, vielmehr war es sogar vergleichsweise nah zu seinem eigenen Standort. Er vergrößerte die Karte und sah dann, dass sie in Tannhausen war. Er erinnerte sich vage daran, dass dort ein Ermittler wohnte, der in Aurich arbeitete. Ob sie dort war? Und schließlich fiel ihm ein, dass Eva damals einen Freund hatte, der ebenfalls dort wohnte. Das machte Sinn, dass sie sich dort aufhielt. Aber warum, wenn es doch eine Menge zu tun gab wegen des Mordfalls auf Langeoog? Bittner drehte sich eine Zigarette und legte dann den ersten Gang ein, um nach Tannhausen zu fahren. Sein Instinkt sagte ihm, dass er das Richtige tat. Vor dem Haus standen zwei Wagen. Er ging davon aus, dass Eva mit dem einen hierher gefahren war. Nun würde sich alles aufklären. Allerdings würde er ja auch einen Grund dafür nennen müssen, wie er sie hier gefunden hatte. Dass er ihr nachspionierte, wenn man so wollte. Und sie war nicht der Typ, der über solche Eingriffe in die Privatsphäre erfreut sein würde. Trotzdem nahm er nun allen Mut zusammen und stieg aus dem Wagen. Sie hatte ihn und vor allem seinen Spürsinn, mit dem er ihr bei den Fällen geholfen hatte, immer gemocht. Darauf setzte er nun. Er klopfte ein paar Mal gegen die Tür, doch es tat sich nichts. Es war fast 11 Uhr, also ging er nicht davon aus, dass die beiden noch schliefen. Unsicher ging er neben das Haus und sah zum Wald. Ja, dachte er, vielleicht machen sie einen Spaziergang. Doch war Eva so etwas wirklich zuzutrauen, dass sie ihre Arbeit dermaßen vernachlässigte? Eigentlich nicht. Also musste etwas anderes dahinter stecken. Da er hier im Moment wohl nicht viel ausrichten konnte, außer zu warten, bis sie zurückkämen, ging er wieder zum Wagen und drehte sich eine weitere Zigarette. Er rauchte immer mehr, wenn er nervös war. Und das hier war so eine Situation. Ein letztes Mal versuchte er nun, während er den Rauch in die Luft blies, noch einmal bei Eva anzurufen. Wieder nahm sie nicht ab. Er hätte nicht sagen können, warum, doch nun machte er sich zum ersten Mal Sorgen um sie. Das wiederum veranlasste ihn, noch einmal zum Haus zu laufen, darum herumzugehen und in die Fenster zu sehen. Er fühlte sich wie ein Eindringling. Doch dann sah er ein Handy auf dem großen dunklen Tisch liegen. Er wählte erneut ihre Nummer, um sich zu vergewissern, dass es ihres war. Es blinkte auf und ruckelte über den Tisch. Doch im Haus tat sich nichts. Es muss etwas passiert sein, war sein nächster Gedanke. Er mahnte sich, ruhig zu bleiben, ging weiter um das Haus herum, bis er vor der Hintertür stand. Er drückte auf die Klinke. Sie gab tatsächlich nach. Er schob die Tür weiter auf. »Das kann ich doch nicht machen«, dachte er, »einfach hier reingehen.« »Hallo?« rief er mit gedämpfter Stimme. »Ist jemand da? Frau Sturm?« Er hörte nur sich, es kam nichts zurück. Nun ging er entschlossener in das Haus. Seine Augen gewöhnten sich an das fade Licht, das durch ein kleines Fenster ins Innere schien. »Frau Sturm?« rief er noch einmal. »Ich bin's, Bittner.« Sie hatte ihn immer nur beim Nachnamen genannt. Deshalb musste sie doch wissen, wer er war. Sie vergaß nichts, aber wieder erhielt er keine Antwort. Er hielt es nun wirklich für unwahrscheinlich, dass sie einfach mit ihrem Freund im Wald herumspazierte, während es einen Mord auf Langeoog gab. So etwas passte einfach nicht zu ihr. Entschlossen drang er weiter ins Haus vor. Die Stille, die ihn nun umgab, wirkte erdrückend auf ihn. Nirgendwo ein Geräusch, einfach nichts. Er orientierte sich, wo er war. Links lag das Wohnzimmer, wo er das Handy gesehen hatte. Die Tür stand offen, er ging hinein. Es war niemand hier. Er drückte auf eine Taste und sah zahlreiche verpasste Anrufe auf ihrem Handy, auch seine Versuche, sie zu kontaktieren. Sie musste sich also schon seit Stunden nicht mehr darum gekümmert haben. Das sah ihr ganz und gar nicht ähnlich. Bittner atmete tief ein und aus. Dann ging er weiter ins nächste Zimmer, die Küche. Jemand hatte Kaffee gekocht. Doch er war wohl kalt geworden, ohne dass man ihn trank. Die Kanne war halb voll. Daneben standen zwei vorbereitete Tassen, die nicht benutzt worden waren. Die Maschine hatte sich zum Glück wieder ausgeschaltet. Eine gute Erfindung, dachte er unsinnigerweise. Hier ging es doch um etwas ganz anderes. Er ging wieder auf den Flur. Die nächste Tür, die er öffnete, führte ins Badezimmer. Ein Handtuch lag vor der Dusche und Sachen zum Anziehen, die nicht Eva gehören konnten. Hatten es die beiden eilig gehabt, von ihr wegzukommen, ging es ihm durch den Kopf. Aber die Wagen standen doch noch vor dem Haus. Er schloss die Tür wieder und stand dann vor einer weiteren Tür, die er kaum noch wagte zu öffnen. Er vermutete das Schlafzimmer dahinter. Da ging man nicht einfach so hinein. Ein Schlafzimmer war etwas sehr Privates. Was war, wenn sie sich gerade geliebt hatten und eingeschlafen waren? Wenn er nun aufmachte, lagen sie vielleicht nackt ineinander verschlungen. Das würde sie ihm niemals verzeihen, wenn er sie so sah. Trotzdem legte er seine Hand nun auf die Klinke, nachdem er kurz geklopft hatte, ihm niemand antwortete, und drückte sie herunter. Vorsichtig schob er die Tür auf und sah durch den schmalen Spalt hinein. Da lagen zwei Menschen im Bett. Ja, da hatte er richtig vermutet. Doch es sah nicht nach erotischen Spielchen aus. Bittner hielt den Atem an. Der Mann neben Eva, er wirkte so blass und irgendwie schien es ihm nicht gut zu gehen. Das war die harmlose Variante, die ihm durch den Kopf ging. Doch irgendwie wusste er, dass der Mann tot sein musste. Sein Gesicht war kalkweiß, der Mund stand leicht offen, er atmete nicht mehr. Bittner konzentrierte seinen Blick auf die Bettdecke. Dann zwang er sich, zu Eva, die neben dem Mann lag, zu sehen. Er hatte Angst, dass auch sie tot war. Doch im Gegensatz zu dem Mann neben ihr wirkte ihr Gesicht rosiger. Auch ihr Mund war leicht geöffnet, doch es war deutlich zu sehen, dass sie atmete, wenn auch schwach. Jemand hat die beiden ermordet, ging es durch seinen Kopf. Anders ließ sich das hier gar nicht erklären. Und sie hat überlebt. Ich muss ihr helfen, dachte Bittner, doch sein Körper wehrte sich, sich zu bewegen. Los jetzt! Doch alles in ihm hatte sich verkrampft. Sein Blick fiel auf ein Glas, das auf Evas Nachttisch stand. Und dann ahnte er vage, was sie gemacht haben könnte. Frau Sturm, sagte er mit trockener Kehle und nun schaffte er es auch endlich, sich zu bewegen. Mit vorsichtigen Schritten trat er neben das Bett und beugte sich zu ihr herunter. »Frau Sturm, sagen Sie doch etwas!« Eva atmete nur einfach weiter. Sie reagierte nicht auf diese Ansprache, also griff er nach ihrer Schulter und schüttelte sie sanft. »Frau Sturm, wachen Sie auf, bitte!« rief er aus. Sie reagierte auch darauf nicht. Er sah zum Glas. Weiße Schlieren waren zurück zum Boden gelaufen, nachdem sie es leer getrunken hatte. Sie hatte Tabletten genommen. Sie wollte sich umbringen. Nun endlich nahm er all seinen Mut zusammen und rüttelte heftig an ihr herum. So heftig, dass sogar die Bettdecke zu Boden glitt. Eva war komplett angezogen. »Eva«, rief Bittner aus, »bitte, Sie müssen aufwachen.« Er griff nun unter ihre Arme und zog sie aus dem Bett. Ein Mensch war sehr schwer, wenn er willenlos war. Davon hatte er gehört und nun kämpfte er in der Realität damit. »Sie muss sich übergeben«, ging es ihm durch den Kopf. »Jetzt sofort.« Mit aller Kraft schleifte er sie aus dem Schlafzimmer und stieß mit dem Fuß gegen die Badezimmertür, die zum Glück noch nicht ganz zugegangen war, als er vorhin dort drin gewesen war. Eva lag nun gekrümmt auf den Fliesen, während Bittner das Wasser im Waschbecken anstellte. Eiskalt. Er griff mit den Händen in den Wasserstrahl und schüttete Wasser in ihr Gesicht. Sie zuckte kurz zusammen. Er war also auf dem richtigen Weg. Dann zog er sie weiter und setzte sie halbwegs auf, lehnte sie nach vorne, nachdem er sich neben sie gekniet hatte, und hielt ihr seinen Zeigefinger in den Rachen, so weit, dass er sich schämte, was zu tun. Sie fing an zu würgen, wedelte kurz darauf hilflos mit den Armen. Schließlich übergab sie sich in seinen Schoß. Dann wischte sie sich mit letzter Kraft über den Mund und sah ihn zum ersten Mal an. »Bildner?« Ihre Stimme klang brüchig. »Was machen Sie hier?« »Ja, wo fängt man da an?« Bittner wich ihrem Blick kurz aus, dann sah er zurück. »Sie müssen jetzt unter die Dusche gehen«, sagte er energisch klingend, »und danach müssen wir uns unterhalten.« Sie verstand, dass es ihm ernst war, und so langsam kam alles, was sich am gestrigen Abend ereignet hatte, wieder in ihr hoch. Sie fing an zu weinen. »Gehen Sie«, brachte sie mit verzerrter Stimme hervor, »ich will alleine sein.« Noch Stunden zuvor hatte Eva gut gelaunt in der Küche gesessen und darauf gewartet, dass Robert aus dem Bad kam. Sie würden einen Kaffee zusammen trinken und überlegen, wie sie den gemeinsamen Abend gestalteten. Vielleicht gingen sie noch kurz raus in den Wald, lasen oder schwiegen anschließend gemeinsam im Wohnzimmer, in das der Mond immer so schön hereinschien, wenn es dunkler wurde. Ihr war alles recht, Hauptsache sie war mit ihrem Mann zusammen. Und am nächsten Tag sah sich ja auch alles schon wieder ganz anders aus. Er würde sich wieder erholen. Es musste einfach so sein. Es dauerte fast 20 Minuten, bis Eva zum ersten Mal unruhig wurde, weil Robert immer noch nicht fertig zu sein schien. Sicher, er fühlte sich nicht gut und war schwach auf den Beinen, aber so eine lange Zeit im Bad zu verbringen, das sah ihm nun wirklich nicht ähnlich. Der Kaffee war längst durchgelaufen und wurde warm gehalten. In wenigen Minuten würde sich die Maschine abschalten, aber darum ging es ihr ja gar nicht. Sie hätte auch gerne neuen gemacht, wenn er nur endlich in die Küche kam. Sie ging auf den Flur und horchte an der Badezimmertür. Da lief weder Wasser, noch deutete etwas darauf hin, dass er mit dem Anziehen beschäftigt war. Es kam überhaupt kein Geräusch aus dem Badezimmer. »Robert«, sagte sie und klopfte sachte an die Tür. »Alles in Ordnung?« Sie bekam keine Antwort. Dann drückte sie die Klinke herunter, weil sie vereinbart hatten, sich nicht mehr einzuschließen, falls etwas passierte. Und dann sah sie ihn dort auf dem Boden liegen, gekrümmt vor Schmerz, mit leerem Blick. »Robert«, stieß sie aus und glitt sofort neben ihm zu Boden. »Was ist los? Soll ich einen Arzt rufen?« »Nein«, stöhnte er, »bitte nicht. Ich muss mich nur ausruhen.« Das stimmte nicht, das wusste sie. Sein Gesicht sagte etwas ganz anderes. Er hatte starke Schmerzen, wollte es aber partout nicht zugeben vor ihr. »Komm«, sagte sie und griff unter seinen Arm, um ihm aufzuhelfen. »Du legst dich jetzt am besten ins Bett und ruhst dich aus.« Er nickte dankbar und half, so gut es ging, dabei mit, wieder auf die Beine zu kommen. Sie musste ihn stützen, als sie zum Schlafzimmer hinübergingen. Robert legte sich ins Bett. Sie legte eine Bettdecke über ihn. Er war aschfahl im Gesicht. »Soll ich nicht doch lieber einen Arzt rufen?«, versuchte sie es noch einmal, ihn dazu zu überreden. Er sah schlecht aus, so schlecht wie noch nie zuvor, seitdem er krank geworden war. Sie hatte Angst. »Nein«, wehrte er erneut ab, und sie sah, wie sich Schweißperlen auf seiner Stirn bildeten. Die Schmerzen, die er zu verstecken suchte, sie mussten unermesslich sein. Aber hatte sie das Recht dazu, entgegen seinem Wunsch, keinen Arzt zu wollen, zu handeln? Denn natürlich hätte er nun einen gebraucht, ganz dringend sogar. Allein schon deshalb, damit er ein Schmerzmittel bekam und nicht mehr so zu leiden brauchte. »Robert«, sagte sie mit sanfter Stimme und strich ihm über die Wange, »wir müssen dich ja nicht ins Krankenhaus bringen lassen, aber ein Arzt, der könnte dir doch ein Schmerzmittel geben, damit...« Er sah sie mit glasigen Augen an und wiegte seinen Kopf hin und her. »Ich will keinen Arzt«, war das Letzte, was er sagte, bevor er die Augen schloss und sich zurücklegte. »Vielleicht hilft es ihm ja, wenn er jetzt ein bisschen schläft«, hatte Eva dann noch gedacht. Sie hatte ihn gut zugedeckt und war auf die andere Seite des Bettes gegangen, um sich neben ihn zu legen. Wenn er wieder aufwachte, dann wollte sie bei ihm sein. Doch Robert wachte nicht wieder auf. Er starb nur eine Stunde später in ihren Armen. Sie hatte gespürt, wie das Leben aus seinem Körper wich. Es fühlte sich friedlich an, als er zur Ruhe kam, kein leichtes Zittern mehr, das ihn durchzog. Ein letzter Atemzug, den er ihr ins Gesicht blies, während sie ihn küsste. Tränen liefen über ihr Gesicht und Tropfen auf seine Wangen. Sie küsste sie wieder fort. Immer wieder strich sie ihm über den Kopf. Es war schwer, ihn gehen zu lassen. Doch nun hatte er wenigstens keine Schmerzen mehr. Nur ihr Herz. Das riss in zwei. Sie wollte, nein, sie konnte nicht ohne ihn sein. Nach einer halben Stunde schließlich stieg sie aus dem Bett und ging wieder in die Küche. Sie suchte in einer Schublade nach irgendwelchen Tabletten. Davon gab es hier im Haus wirklich genug. Robert bekam so viel verschrieben, nahm davon aber kaum ein Drittel ein. So entstand nach kurzer Zeit ein giftiger Cocktail in einem großen Wasserglas, das Eva mit ins Schlafzimmer nahm. Sie war ganz ruhig, als sie sich auf die Bettkante setzte und das Glas leer trank. »Ich werde mit ihm gehen.« Darüber hatte sie in der Vergangenheit schon so oft nachgedacht, dass es überhaupt nichts mehr ausmachte, dass es nun soweit war. Ihr Leben war sinnlos ohne Robert. Bitten hatte in der Küche einen Kaffee gekocht und Eva war mürrisch blickend dazugekommen, als sie im Bad fertig gewesen war. Sie saßen zusammen am Tisch. Sein Blick fragte, warum sie es getan hatte. Sie hatte keine Lust, es ihm zu erklären. »Darüber dürfen Sie mit niemandem sprechen«, sagte sie nach einer gefühlten Ewigkeit in die Stille hinein. »Das darf keiner jemals erfahren.« Sie sah ihn eindringlich an. Er wich ihrem Blick nicht aus. »Ich verspreche es«, sagte er, und damit war es besiegelt. »Warum sind Sie überhaupt hier?« Sie rieb sich übers Gesicht, weil sie schon wieder ein paar Tränen im Gesicht hatte. Nun war es an ihm, ihr seine Geschichte zu erzählen. Er ließ auch nicht unerwähnt, dass er sie geortet hatte. Ihr Blick verriet nicht, ob sie es ihm übel nahm oder doch ein wenig darüber dankbar war, dass sie noch am Leben war. »Wir müssen einen Arzt rufen«, sagte er nun pragmatisch. »Ich weiß«, flüsterte Eva. »Aber Sie werden Fragen stellen, oder?« »Kommt darauf an«, meinte Bittner. »Im Grunde waren Sie doch gar nicht hier, oder?« Sie kräuselte die Stirn. Natürlich verstand sie, was er damit andeutete, doch war sie wirklich so kalt, dass sie einfach über Roberts Todesumstände lügen würde? »Sie können in Ruhe darüber nachdenken«, fuhr Bittner fort, bei dem sich im Kopf schon alles zusammengefügt hatte. »Sie wollten nach Bremen fahren, so wie es die Kollegen in Wittmund ja auch zu mir gesagt haben. Auf halbem Wege habe ich Sie dann angerufen, weil ich über den Mordfall auf der Insel berichten möchte. So beschlossen Sie, zurückzukommen. Wir wollten uns hier treffen und dann...« Ungläubig sah sie ihn an. »War das wirklich der nette junge Mann von damals? Etwas musste in der Großstadt mit ihm passiert sein. Früher hätte er so etwas... niemals gemacht«, war sie sich sicher. »Dann haben wir ihn gefunden«, vollendete sie mit einem Seufzer. Er griff nach ihrer Hand und sie ließ ihn gewähren. »Es könnte doch so gewesen sein«, meinte er und ließ sie wieder los. »Wem bringt es denn was, wenn Sie die Wahrheit sagen?« »Niemandem«, sagte sie lakonisch. »Okay«, sagte Bittner, »wenn Sie einverstanden sind, dann rufe ich jetzt an.« Sie nickte, dann trank sie ihren Kaffee zu Ende. »Er hatte ja recht«, dachte sie, und doch fühlte es sich wie ein Verrat gegenüber Robert an, was sie nun vorhatten. Wäre Bittner doch nur in seiner Großstadt geblieben. Dann wäre sie jetzt tot und mit Robert zusammen. Das war doch alles, was sie wollte. Einfach diesen unendlichen Schmerz, den er in ihrer Brust hinterlassen hatte, nicht mehr spüren müssen. Nach gut 2 Stunden war dann alles vorbei. Der herbeigerufene Notarzt hatte den natürlichen Tod von Robert dokumentiert. Man brachte ihn in einem Zinksack fort. Die Polizei aus Aurich hatte sich angemeldet. Lisa Berthold kam ins Haus und sprach Eva ihr tiefes Mitgefühl aus, auch im Namen von Jan. Bittner erzählte immer wieder in stoischer Gelassenheit seine Geschichte, die nun auch zu Evas Geschichte wurde. Als sie beim Haus von Robert eingetroffen seien, da hätten sie ihn tot aufgefunden. Er habe sich um Eva gekümmert, die natürlich zusammengebrochen war, und so weiter und so fort. Für Eva lief alles wie in einem schlechten Film ab. Es mochten die Nachwirkungen des Tablettencocktails gewesen sein, warum sie bei allem so ruhig geblieben war. Sicher dachten alle, sie stünden unter Schock, und irgendwie war es ja auch so. Dann endlich waren wieder alle weg. Bittner war unsicher, was er nun tun sollte, doch irgendwie mochte er Eva auch nicht alleine lassen. Er war sich nicht sicher, ob sie es sich erneut versuchen würde, sich umzubringen. Doch er sprach seine Angst nicht aus. Eva wusste, warum er sie während der ganzen Zeit über, wo sein Trubel im Haus herrschte, nicht aus den Augen gelassen hatte. Er sorgte sich um sie. »Sie müssen sich keine Gedanken machen«, sagte sie nun. »Ich werde mir nichts mehr antun.« Ja, vielleicht hatte er das wirklich aus ihrem Munde hören müssen, um es glauben zu können. »Okay«, sagte er, »mehr nicht.« »Ich werde mich jetzt hinlegen«, sagte Eva, »und morgen kümmern wir uns gemeinsam um den Fall und Sie bekommen Ihre Story.« Sie stand auf, nahm sich ein Weinglas aus dem Schrank und eine Flasche dazu. »Es wäre nett, wenn Sie hier bleiben könnten, wenigstens heute.« Aber sicher, stimmte er sofort zu, denn das war auch sein Plan, doch er hatte sich nicht getraut, sie zu fragen. »Bettzeug finden Sie im Schrank im Flur.« Dann ging sie und kurz darauf hörte Bittner, wie die Schlafzimmertür sich hinter ihr schloss. Was er nicht sah, war, wie Eva sich auf Roberts Seite ins Bett legte, sein Kissen in den Arm nahm und bitterlich weinte. Nach einer Weile setzte sie sich auf und goss sich ein Glas Rotwein ein. Nach einer guten Stunde hatte sie die Flasche geleert und schlief erschöpft auf ihrer eigenen Seite des Bettes ein.